Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mal mit einem etwas anderen Video, denn ich habe mir einen interessanten Gesprächspartner und Investor aus meiner Community eingeladen, der nämlich eine 250.000 Euro bei der Plattform Crowdestor investiert hat. Lieber Max, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort stehst. Aber als erstes natürlich, wie geht's dir persönlich?
Ja, vielen Dank, Danny, für die Einladung und freut mich, dass ich mal teilhaben kann an einem deiner Videos. Mir geht's super. Wie geht's dir?
Ja, möchte mich nicht beschweren, alles gut. Mein Onkel hat immer gesagt, schlechten Menschen geht's immer gut. Dabei können wir es dann auch belassen. Alles in Ordnung. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und so ein bisschen uns mal so ein paar Einblicke gibst, auch hinter die Kulissen von Crowdestor. Ich persönlich muss sagen, Crowdestor ist für mich immer, das hatte ich auch im Vorgespräch schon kurz erwähnt, eher so eine Art heißes Eisen. Ja, ich bin da sehr zurückhaltend und sehr defensiv, mich zu dem Unternehmen zu äußern. Insofern bin ich sehr froh und dankbar, dass du heute zur Verfügung stehst und uns hier so ein paar Einblicke zur Plattform geben kannst und so ein bisschen über deine Investments auch bei Crowdestor sprechen kannst. Ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen, vielleicht erstmal allgemein ein paar Informationen zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und woher hast du auch das ganze Geld, um so viel oder so stattlich auch bei Crowdestor zu investieren? Muss man natürlich immer auch so ein bisschen wahrscheinlich im Kontext sehen zu deinem Gesamtvermögen. Aber erzähl einfach mal ein bisschen was zu deiner Person.
Ja, sehr gerne. Ich bin Max, 35. Ursprünglich komme ich aus Nürnberg. Arbeite in Rostock, wohne aber auch in Berlin. Also eher nördlich hat es mich verschlagen. Bin seit 9 Jahren in meiner Festanstellung als Diplompsychologe und bin seit 8 Jahren ungefähr schon am Investieren, um mir einfach ein passives Einkommen aufzubauen, aber auch um einfach Vermögen aufzubauen, mittel- und langfristig. Ich will jetzt nicht sagen Ziel finanzielle Freiheit, so, aber der Weg ist das Ziel erstmal, ne? Besserer Investor werden, kompetent werden, das auch verstehen, tieferes Verständnis auch zu gewinnen. Und das mache ich, indem ich selber die Dinge ausprobiere und meine eigenen Erfahrungen sammle, aber natürlich auch, indem ich Bloggern über die Schulter schaue, wie zum Beispiel dir und auch vielen anderen.
Okay. Du hast jetzt gesagt, seit 8 Jahren fängst du an zu investieren, also so ein bisschen auch parallel, so wie ich es verstanden habe, seit auch dem Start deines Angestellten-Daseins als Diplompsychologe. Wo überall investierst du? Wie sieht so dein Vermögensportfolio aus? Was sind so die Bereiche, wo du investierst?
Ja, also sobald ich halt meine Entfristung hatte und dadurch die Kreditwürdigkeit hatte, habe ich im Prinzip mit Immobilien angefangen, in Berlin und aber auch in anderen Städten, und habe mir ein Immobilienportfolio aufgebaut. Das ist jetzt heute so um circa 1 Million Euro wert, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es hat sich sehr gut einfach auch im Wert entwickelt, bestimmt 50% Wertsteigerung oder so in der Zeit erfahren. Mieten haben sich auch positiv entwickelt. Also von daher ist das für mich schon mal sehr gut ausgegangen, das einfach auch ein bisschen im Verhältnis zu sehen. Ungefähr 500.000 Wertsteigerung und jetzt aber auch eben um die 250, sogar ein bisschen mehr bei Crowdestor. Das ist so ein bisschen das Verhältnis bei mir. Also konservativ Immobilien und jetzt ein bisschen auch riskanter unterwegs im P2P- und Crowd-Investing-Bereich.
Ja, eine kurze Nachfrage zum Thema Immobilien, gerade auch hier in Berlin. Da gibt es jetzt auch die Situation mit dem Mietendeckel. Aber fangen wir erstmal damit an, positiv, ja, Wertsteigerung in den letzten Jahren konnte ich persönlich ja auch immer vor Ort sehr gut mitverfolgen. Wie bewertest du das mit dem Mietendeckel? War das jetzt vielleicht für dich auch so, wo sich das angebahnt hat, auch schon vielleicht so ein Szenario, wo du gesagt hast, vielleicht wäre jetzt auch ein guter Moment, um sich von der einen oder anderen Immobilie zu trennen. Wie bist du dort in den letzten 1-2 Jahren vorangegangen? Hast du dich damit beschäftigt, vielleicht mal 1-2 Immobilien auch wieder zu verkaufen? Oder wie siehst du es auch mit dem Mietendeckel aktuell und wie sich das entwickelt? Ist ja auch noch nicht final durch, so wie ich es verstanden habe.
Richtig, Das entscheidet sich jetzt noch, das liegt vor dem, weiß ich nicht, Verfassungsgericht oder so, wird sicherlich die Entscheidung geben in ein paar Monaten. Ja, für mich persönlich ist das nicht so relevant, weil in der einen Immobilie wohne ich selber. Das heißt, da habe ich jetzt keine Nachteile davon. Und die andere ist vermietet, so dass ich, ja, dass ich jetzt auch keine Mietsteigerungen benötige, jetzt aber auch keine Absenkungen dafür machen musste mit den Mietern. Also, wo ich, sage ich mal, in einem gesunden Rahmen laufe. Und andere Immobilien, wie gesagt, sind auch gar nicht in Berlin. Für mich persönlich ist es jetzt also kein Verkaufsdruck da. Könnte man machen, aber da sollte man die Immobilie halt auch erstmal 10 Jahre halten, um da einfach die Steuern zu sparen. Genau, und das ist jetzt, also eine, die aktuelle, wo ich selbst wohne, könnte ich das schon machen, die andere ohnehin noch nicht. Da warte ich einfach mal in Ruhe ab. Buy and hold ist für mich auch was. Die Immobilien sind was, die sind auch zum Vererben und so weiter. Also da denke ich schon auch über mein eigenes Leben hinaus, dass ich die halten kann. Das ist was, das immer, immer gut ist.
Sehr guter Ansatz. Wie sieht es insgesamt aus, wenn du investierst? Du hast jetzt gesagt, du bist mit Immobilien recht konservativ gestartet. Jetzt holst du massiv auf und gehst bei Crowdestor, einer noch, muss man ja sagen, unregulierten Crowdfunding-Plattform, da doch recht ordentlich rein. Was ist so dein Ansatz? Was ist deine Strategie beim Investieren? Kommt es dir sehr stark auf den Cashflow an? Geht es dir um den maximalen Vermögenszuwachs? Was sind da so... Hast du da irgendwie eine, also es muss natürlich kein Widerspruch sein, aber hast du da so eine gewisse Strategie, die du momentan verfolgst, die sich dann auch in deinen Investments widerspiegelt?
Gestartet bin ich mit der Intention, dass ich bei Crowdestor und auch bei anderen Plattformen, die ich davor schon ausprobiert habe, aber dann wieder verlassen habe, das war unter anderem Mintos und auch Bondora, dass ich schon einen hohen Cashflow habe. Jetzt, wo ich Crowdestor allerdings kenne und vor allem auch, da kommen wir später dazu, in Projekte gehe, die eher endfällig bezahlen, hat sich mein Ziel jetzt auch so ein bisschen verschoben. Und ich würde sagen, zu 2/3 habe ich endfällige Projekte, zu 1/3 habe ich Cashflow-Projekte bei Crowdestor. Einfach nochmal, um deine Frage von vorhin, wo kommt das Geld so her, zu beantworten. Also ich würde sagen, um die 100.000 kommt tatsächlich von sind Eigenkapital, und ich bin tatsächlich einer von den wenigen, die auch mit dem Fremdkapitalhebel ziemlich heftig reingegangen sind in die Sache. Okay. Zum Teil dann auch Immobilien beliehen, einfach um die Wertsteigerung auch abzuschöpfen. Hatte ungefähr 140.000 davon Fremdkapitalhebel drin, wo ich halt nur sehr kleine Kreditraten eigentlich habe, aber wo ich mir gesagt habe, von den Rückflüssen ist dann ein deutliches Plus dabei.
Also auf Crowdestor bezogen jetzt oder die
auf Crowdestor jetzt bezogen.
Okay.
Nee, also diese Summe, die ich bei Crowdestor habe, ist, wie gesagt, ist zu einem ungefähr 100.000 ist aus Eigenkapital und zu 140.000 ungefähr aus Fremdkapital, und dann nochmal habe ich einen Batzen, wo ich sozusagen ja Zinsrückflüsse und auch Kursgewinne, wo ich also günstig im Sekundärmarkt eingekauft habe, zum Teil mit 50% oder mehr unter dem Wert. Und dadurch kommt man ja gleich auch entsprechende Wertsteigerungen, die sofort realisiert werden und die dann auch quasi als in die Balance mit reingehen. Und ich bin jetzt tatsächlich bei 274.000. Ich habe jetzt nochmal die Zahlen mir so zusammengerechnet. 274.000, ja.
274, das heißt, wir sprechen bei 100... Also, dass du ungefähr die Hälfte quasi gehebelt hast, wenn ich jetzt keinen Rechenfehler mache. Du hast 140.000 rein, ja. Also ungefähr die Hälfte von deinem Crowdest-Investment ist gehebelt.
Pi mal Daumen. Gehebelt, ja.
Okay, interessant. Sehr, sehr interessant. Vielleicht ein kurzes Wort. Ich glaube, es ist immer auch wichtig, wenn man jetzt so eine Zahl hat, 274.000, das immer auch so ein bisschen im Kontext auch zu verstehen zu deinen anderen Investments oder deinen anderen Vermögenswerten. Du hast jetzt gesagt, mit Immobilien, ich weiß nicht, ob da jetzt Crowdestor mit drin war, also ob das dein Gesamtportfolio jetzt ungefähr 1 Million Euro an Wert hat oder ob da jetzt, also ob da Crowdestor jetzt mit drin ist oder nicht.
Nein.
Vielleicht ist nicht mit drin.
Nur Immobilien. Ungefähr Millionen, vielleicht sogar mehr inzwischen, denn die sind jetzt auch in Corona-Krise trotzdem gestiegen, trotz Mietendeckel, trotz allem.
Ja.
Auch in Berlin weiter gestiegen. Und das ist auch separat zu sehen.
Okay. Und wenn wir das jetzt so im Kontext sehen, okay, dann hast du die Immobilien. Ich glaube, du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, so Kryptowährung ist auch was. Ich weiß nicht, ob das nur so einen marginalen Teil bei dir ausmacht, der nicht weiter der Rede wert ist, oder ob du da auch sehr offensiv mit dabei bist. Aber wie kann man jetzt Crowdestor quasi im Verhältnis zu den Immobilien, zu den anderen Assets sehen, was du vielleicht auch am Aktienmarkt machst, zum Beispiel bei Kryptowährungen, um das so ein bisschen besser ins Verhältnis zu setzen?
Ja, dann würde ich sagen, ja, Kryptos sind jetzt, ja, ist jetzt im Moment noch so bei 20.000. Das Portfolio war auch schon mal mehr, habt da auch schon Gewinne mitgenommen, die dann letztlich im Eigenkapital bei Cordesta sozusagen in Anführungszeichen konsolidiert wurden. Aber das eine ist natürlich Risiko, das andere ist Risiko. Also von daher, es war mehr so für die, ja, für mich, für meine Verhältnisse. Und ich würde sagen, ja, dann sind es vielleicht 20% von meinem Gesamtvermögen, wo, wie gesagt, aber sehr, sehr viele Verbindlichkeiten in dem Vermögen schon drin, noch drin sind. Die Immobilienkredite sind ja, ich würde sagen, sind 60% des Immobilienvermögens oder der Einkaufspreise von damals. Das war vielleicht 550.000, 600.000 waren der Immobilien. Sind vielleicht 40% davon schon abgezahlt, 60% sind noch in Krediten drin. Aber wie gesagt, alle mit positivem Cashflow, wo ich überall nicht draufzahlen muss, sondern eher jeden Monat auch was mehr habe.
Okay. Wie sieht das bei dir aus? Andere Peer-to-Peer-Plattformen, das ist jetzt, glaube ich, schon kurz Bondora und Mintos angerissen. Gibt es neben Crowdestor andere Peer-to-Peer-Plattformen, Crowd-Investing-Plattformen, bei denen du aktiv bist? Und wenn ja, in welchem Umfang?
Nicht mehr. Ich habe noch gewisse Reste bei Mintos liegen, die in Rückholung sind. Ja, wo ich einfach warte, sind vielleicht nur noch 500 Euro. War mal 20.000 zum Beginn. Aber da sind dann die Zinsen gesunken. Es war noch vor Corona und da habe ich dann sehr viel verkaufen können, auch mit Gewinnen noch, also ohne Verluste zu realisieren auf dem Sekundärmarkt. Und bei Bondora, was eine Stufe risikoreicher ist als Mintos ohne Rückkaufversprechen und so weiter, habe ich auch Portfolio Pro probiert und habe da aber dann auch in Go and Grow übergehen lassen und hatte da aber auch nur so um die 20.000 drin und bin dann, wie gesagt, weitergezogen und letztlich habe mich jetzt dann auf Crowdestor fixiert, bin da auch relativ lange schon dann dabei, seit ja, Juli 2019.
Ja, dann lass uns nämlich, würde ich sagen, das ist so ein schöner Übergang. Dann haben wir jetzt erstmal so einen groben Einblick zu dir und zu deinen Investmentvorhaben. Ja, lass uns gerne über Crowdestor ein bisschen näher im Detail sprechen, soll ja auch der Fokus des heutigen Interviews sein. Seit Juli 2019, Juni, Juli 2019 investiert, also jetzt so seit, kann man sagen, knapp, großzügig betrachtet, seit knapp 2 Jahren. Was hat dich dazu veranlasst, auf Crowdestor zu gehen? Waren es die hohen Renditen, die gelockt haben, die frohlockt haben? Oder was waren die ausschlaggebenden Gründe, warum du bei Crowdestor angefangen hast zu investieren und dann vielleicht auch schon dann auch dein Portfolio dann doch relativ stark auszubauen?
Ja, also das waren damals schon die versprochenen hohen Renditen, die mich primär angezogen haben. Ich bin von meinem Risikoprofil her schon so gewesen, dass ich was risikoreicheres gesucht habe, neben dem relativ konservativen, sicheren Immobilienvermögen, das ich schon hatte. Da habe ich gesagt, okay, ich will jetzt auch ein bisschen schauen, dass ich vielleicht schneller an meine Ziele komme. Und habe ich gesehen, okay, Cordesto könnte funktionieren, könnte gut sein. Und das waren halt noch Zeiten, als auch bei Cordesto alle Projekte pünktlich bezahlt haben, alles wie am Schnürchen ging, wie ein Uhrwerk. Daneben gab es natürlich auch andere Geschäftskreditplattformen wie Investio, Monetera und so weiter, Weißwand, die ja auch gut funktioniert hatten zum damaligen Zeitpunkt. Und es hat mich, ich habe dort auch ein bisschen Geld reingesteckt, im Nachhinein auch verloren, aber mal schauen, vielleicht wird es wieder gewonnen. Aber Cordesto war damals schon aber mein Favorit. Die anderen, da hatte ich nicht so einen persönlichen Bezug dazu, da war mir Distanz, aber bei Cordesto hat es mich irgendwie mehr hingezogen. Es hat mir gefallen, die Projekte haben mir irgendwie gefallen. Auch so die Infos, die ich hatte, die Besuche von irgendwelchen Bloggern dort, die Interviews, die ich gesehen habe mit Janis Timmer und mit Gunnars, das hat mir alles irgendwie gefallen, hatte ich ein gutes Gefühl, habe dann da so nach und nach was aufgebaut.
Ja, nach und nach was aufgebaut, klingt interessant. Wie schaust du generell auf die Kreditprojekte bei Crowdestor? Du hast ja gesagt, die haben auch insbesondere dann auch die verschiedenen Business-Kredite auch gefallen. Wie gehst du da vor, wenn du Kredite siehst? Wie ist so dein Bewertungsschema? Bist du ähnlich wie bei deinem Plattformansatz dann eher jemand, der sehr stark konzentriert vorgeht und das auf wenige Kredite beschränkt? Oder ist da eher so das Prinzip Masse statt Klasse und du gehst halt überall mit, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Euro rein in jedes Projekt? Wie gehst du da vor bei der Kreditauswahl bei Crowdestor?
Ja, ich bin zunächst etwas unspezifischer vorgegangen, weil ich eben das alles noch nicht so einschätzen konnte. Ich habe gedacht, ich kann das so recht passiv betreiben. Ich mache einfach mal überall ein bisschen, denn bisher in der Vergangenheit haben ja auch alle gleichmäßig gut funktioniert bei Crowdestor. Das heißt, am Anfang war ich da relativ unspezifisch und habe einfach das verteilt. Dann kam Corona und es gab erstmal so ein dreimonatiges Zinsmoratorium für alle Kredite bei Crowdestor, waren auch nicht alle Investoren glücklich drüber. Es gab dann auch Verzögerungen und es war klar, einige Projekte sind jetzt stärker betroffen und da wird es Probleme geben. Ich hatte schon davor sehr, sehr viel Geld auch in einem Projekt drin, das sich dann letztlich auch als Betrugsfall erstmal rausgestellt hatte. Da hatte ich tatsächlich 32.000 Euro schon drin, schon vor Corona. Da bin ich also schon abgewichen von meinem eigentlich alles schön verteilen, ja. Und habe gedacht, das ist 3 Monate Laufzeit, 21% Zinsen, das Projekt macht Sinn, da sind Sicherheiten, das Geld fließt direkt zu Crowdestor, das geht nicht erst wieder über den Borrower, die Sicherheiten sind gut, der Manager dort ist ein bekannter Mann, der auch Auszeichnungen hat, der in der Handelskammer ist dort und so weiter. Das klingt doch alles sehr, sehr gut. Und bin da tatsächlich ein bisschen gierig gewesen und habe da ziemlich viel reingesteckt, bin da abgewichen von meiner Strategie. Naja, und ausgehend, das ist jetzt, ist in der Dauerverzögerung mit Betrugssituation, aber wird vielleicht ein Happy End geben. Im Moment gibt es wieder positivere Anzeichen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und zu Corona habe ich erstmal 3-4 Monate gar nichts mehr investiert und einfach nur noch beobachtet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon ungefähr 90.000 drin in Crowdestor und habe erstmal abgewartet. Und dann hat sich abgezeichnet, welche Projekte werden tatsächlich jetzt Schwierigkeiten bekommen in der Rückzahlung, welche werden eher das nicht haben. Hat man auch gesehen, manche haben diese 3-monatige Zeit auch dann angenommen und anderen gesagt, brauchen wir nicht, wir sind nicht so betroffen. Und das war natürlich schon klare Anzeichen. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo es einen Sekundärmarkt gab bei Crowdestor und wo also viele Leute zu dem Zeitpunkt schon sehr unzufrieden waren und tatsächlich einfach nur raus wollten und hohe Abschläge angeboten haben. Und ich, der die Zeit genutzt hat, in der Zwischenzeit mich wirklich intensiv mit den Borrowern auseinanderzusetzen, der auch persönlich im Juli letzten Jahres in Riga war, sowohl Crowdestor besucht habe, als auch sehr, sehr viele Borrower besucht hatte, gerade von denen, die mich interessiert hatten, zusammen mit anderen Investoren in so einer Investorengruppe, habe ich danach ein bisschen besser die Kredite einschätzen können. Und danach habe ich dann mein Fremdkapital, das war der Punkt, wo ich Fremdkapital mir rangeholt habe, gesagt, so, dieser Borrower, dieser und dieser, da gibt es jetzt im Sekundärmarkt gute Abschläge und ich sehe das jetzt aber, dass das laufen wird. Und darum will ich hier jetzt auch mit diesem Extra-Risiko gerne reingehen und schauen und hier weitermachen, um schnell die Situation auszunutzen.
Heißt also, du bist schon eher dann konzentriert vorgegangen bei der Kreditauswahl, jetzt zumindest ja. In der Phase nach Corona, sagen wir nach dieser ersten Welle, würde ich ja mal sagen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt in einem Postzeitalter der Corona-Pandemie leben, aber so sage ich mal, denn wie du geschildert hast, nach deinem persönlichen Besuch dann quasi im Sommer letzten Jahres, hast du dann angefangen, auch deutlich konzentrierter auch bei der Kreditauswahl vorzugehen.
Absolut, Absolut, das war für mich ein Wendepunkt. Also mein persönlicher Besuch, wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich, hätte ich das alles nicht so gemacht. Und das machen natürlich auch die wenigsten Investoren, dass sie tatsächlich vor Ort und sich ein persönliches Bild oder eine persönliche Beziehung zu der Plattform oder zu Borrowern aufbauen. Und ich habe das aber gemacht und das hat mir dann wiederum sehr viel Vertrauen gegeben. Und danach habe ich dann eben gesagt, das ist mir jetzt zu riskant, jetzt einfach nur noch zu diversifizieren hier und jedes Projekt gleichermaßen zu bedienen, sondern ich will jetzt tatsächlich mein Wissen natürlich auch nutzen und spezifizieren. Und ich habe da zum Beispiel von meinen, nur als Beispiel von den 274.000, habe ich ungefähr 70.000 allein in einem Projekt. Das ist also ein Filmprojekt mit Hollywood-Schauspielern, das jetzt gerade im Verkaufsprozess ist und wo es eine Success-Fee gibt. Kann sein, dass ich da durch die Success Fee das Doppelte dann auch bekomme und dann kann ich gleich mein ganzes Fremdkapital mit einem Schlag wegbezahlen, würde ich natürlich jetzt auch machen im Moment, um den Druck ein bisschen von meinen Schultern zu nehmen und würde dann sagen, okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht, dann ist das gut ausgegangen. In dem Filmstudio war ich halt zum Beispiel auch persönlich und habe mit denen gesprochen und habe mir da Sachen, Material auch schon angeschaut, habe da so gesehen, mit welchen Plattformen die so verhandeln. Netflix ist dabei, aber auch andere ganz große Player und welche Kontakte die dann sonst noch haben im Hintergrund. Irgendwelche ehemaligen Manager von Netflix, die da sie beraten und so weiter. Ich habe gesehen, das ist richtig professionell. Die wissen schon, was sie tun. Habe dann ein großes Vertrauen gehabt. Oder das Dystopia, damals noch Mafia Wars, habe ich auch besucht. Das ist so meine zweitgrößte Position bei Crowdestor. Das sind ungefähr, habe ich 30.000 ungefähr drin. Das ist ein Handyspiel, die jetzt auch ja mit Conor McGregor kooperieren.
Jetzt dein Video
jetzt bin ich wieder da, oder? Genau, ja. Ich hatte gerade einen Anruf. Die mit Conor McGregor eben auch kooperieren und die auch schon viel jetzt zurückgezahlt haben und nach immer weiter zurückbezahlen. Also was auf jeden Fall auch läuft und was auch nicht so Corona betroffen eben ist. Genau. Und ansonsten bin ich spezifiziert vor allem auf Energieprojekte, weil Janis Timmer kommt einfach aus diesem Sektor, hat sein eigenes Kraftwerk, hat da auch einige Kredite über dieses Kraftwerk laufen und die bezahlen auch regelmäßig und pünktlich. Der Winter war auch relativ hart im Baltikum und von daher, die laufen auch. Die Sicherheiten sind auch gut. Auch viele Immobilienprojekte bin ich drin, teilweise auch von Crowdestor. Da ist jetzt auch ein aktuelles, das jetzt gerade über Estate Guru refinanziert wurde, Liera Street und jetzt gerade auch voll zurückbezahlt mit allen Delay-Fees und so weiter. Aber das war halt auch mal ein Jahr jetzt im Rückstand, ne? Und das muss so mancher Investor auch erstmal mental aushalten, zu sagen, ich weiß zwar jetzt nicht, habe nicht alle Informationen, aber es wird schon gut werden. Und ja, es sind viele Lösungen auch gefunden worden.
Kannst du sagen, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, insgesamt sind auf der Plattform bis jetzt 377 Projekte angeboten worden. Bei wie vielen bist du momentan involviert? Weißt du das?
Genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, ich bin bei zwischen 30 und 40 involviert, würde ich sagen. Also massiv, massiv involviert mit über 10.000 Euro bin ich, würde ich sagen, bei 5 und über 1.000, also alle über 1.000 sind es vielleicht bei 20 ungefähr und insgesamt noch mit kleineren Beträgen, wo ich einfach mal so dabei sein wollte und schauen wollte, sind es zwischen 30 und 40, ja.
Ja. Du kannst es ja gerne nach dem Interview dann auch nochmal nachschauen, dann blenden wir das jetzt hier einfach im Video ein, bei wie vielen Projekten du involviert bist. Aber auch danke, das ist ja, glaube ich, auch interessant, auch zu verstehen, wie sich das Ganze dann aufsplittet, wenn du auch sagst, so viele Projekte über 10.000, so viele über 1.000, dass man da dann auch mal eine Vorstellung hat, wie stark du bei einzelnen Krediten involviert bist. Aber nehmen wir es jetzt erstmal so hin, 30 bis 40 Kreditprojekte insgesamt. Ich habe heute Morgen mal in den Statistiken bei Crowdestor nachgeschaut. Diese 377 Projekte, die gibt es oder sind seit Beginn der Plattform angeboten worden. Wir haben 92, die zurückgezahlt worden sind. Wir haben 133, die momentan laufend sind und 152, die sich momentan ins Verzug befinden. Und das ist immerhin eine Summe von 40% aller Kredite, die jemals auf der Plattform angeboten worden sind. Das lässt die Vermutung offen, dass das schwierig für den einen oder anderen Investor ausgehen könnte. Wie bewertest du die Situation persönlich? Du hast ja eben schon mal ein, zwei Dinge dazu gesagt, dass manche Dinge halt einfach einen gewissen Zeitraum benötigen und einen gewissen ja, Geduldsfaden benötigen, der ein bisschen länger ist. Wie bewertest du insgesamt die erwartbaren Ausfälle und was glaubst du auch, wie sich das auf die Rendite dann bei den Investoren auswirken wird?
Ja, ich kenne auch die Statistiken natürlich. Ich bin natürlich fokussiert auf meine Kredite und schaue, kenne mich da besonders aus, aber ich kenne so ein bisschen was eigentlich zu allen Krediten. Ich kenne fast, also ich bin wirklich fast irgendwie täglich, das hat nichts mehr mit passivem Investment zu tun, ich bin tatsächlich fast täglich irgendwo in Austausch mit Leuten, die auch groß investiert sind, die auch ihre Informationen irgendwie sammeln und wir tauschen uns aus. Oder ich verfolge die Updates, die halt Codesto da zur Verfügung stellt. Meine Meinung ist, wenn ich jetzt einfach nur mal die 20% der Projekte nehme, die über 90 Tage verspätet sind, dann sehe ich ungefähr 10% davon, also nee, die Hälfte davon wird zurückbezahlen. Also das sind, es ist bei Codesto einfach so, dass sie oft die Laufzeiten nicht so gut kalkuliert haben. Das ist tatsächlich eine der Schwächen gewesen, denke ich, auch gerade zum Beginn, wo man einfach zu optimistisch war. Und die meisten Projekte sind Sachen, wo sozusagen relativ ein günstiger Deal war, Investorengeld gesammelt wurde, dann wird das aufgewertet und wird das wieder verkauft. Und es wurde zu oft diese Laufzeit oder diese Dauer dieser Wertentwicklung einfach falsch kalkuliert und es konnte jetzt nicht zu dem Preis wieder verkauft werden, teils wegen Corona, teils wegen anderen Gründen. Das heißt aber nicht, dass die Kredite oder dass es jetzt Probleme, dass es echte Probleme gibt, aber man hat sich einfach verschätzt und man hat nicht die Möglichkeiten gefunden, diese Kredite zu refinanzieren, auf der Plattform auch nicht, weil die Leute einfach schon immer zurückhaltender wurden. Zu dem Beginn der Zeit musstest du schon Glück haben, dass du überhaupt dabei sein konntest bei den Projekten. So schnell musstest du sein. Aber seit Corona und so weiter ist es dort wirklich sehr schleppend mit der Füllung der Projekte vorangegangen. Das heißt, ich freue mich grundsätzlich, wenn es weitere Verzögerungen gibt, denn das gibt bei mir halt Potenzial für den Sekundärmarkt, ne? Weil ich tatsächlich einfach die Projekte anders sehen kann und eben nicht nur auf die Verzögerungen einfach schaue, mich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lasse, sondern einfach schon sehe, aha, das ist das Projekt, das hat die Sicherheiten, da habe ich die Informationen, alles klar. Das ist jetzt trotzdem ein guter Deal. Und von daher, wie gesagt, das ist ein Problem bei Codesto, deshalb ist das aktuell, die aktuelle Verteilung auch so, sage ich mal, ungünstig oder abstoßend, sage ich mal, für viele Investoren. Aber ich sehe das ein bisschen entspannter. Ich sehe, dass daran an Lösungen gearbeitet wird und die dauern leider immer. Alles dauert. Auch das mit Estate Guru hat sich so verzögert, obwohl es schon länger klar war, dass das eigentlich gemacht wird, aber es dauert gerade im Baltikum, vielleicht sind die Leute da nicht so effizient dahinter. Es dauert einfach alles. Aber auf der anderen Seite, wenn dann halt wiederum Verzögerungszinsen auch gezahlt werden, irgendwie 36% oder so, und das wird teilweise eben jetzt auch gemacht, nicht bei allen, dann ist es auch wiederum gar nicht so schlecht. Hm. Aber wie gesagt, mit Verzögerung muss man aushalten können bei Codesto.
Wie siehst du denn dein momentanes Kreditportfolio? Ich weiß jetzt nicht, wie dort konkret die Gewichtung ist mit oder wie der Projektstatus ist bei den Einzelnen. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, du würdest dieses Portfolio jetzt konsolidieren, würdest jetzt nichts weiter keine neuen Kredite hinzufügen. Ich weiß nicht, wann jetzt die letzten Endfälligkeiten bedient werden würden. Von welcher Rendite gehst du realistisch aus, nachdem auch sicherlich die ein oder der ein oder andere Kredit nicht in vollständig zurückgezahlt werden kann? Von welcher Rendite gehst du realistisch aus? Es gibt sicherlich so ein Wunschdenken, was man dann auch hat und so ein Gutglauben, aber was glaubst du, ist realistisch am Ende des Tages die Rendite, die du dann auch erzielst und jetzt nicht betrachtet auch, okay, Eigenkapitalrendite durch den Fremdhebel, sondern einfach nur wirklich so rein die
Ja.
Rendite durch die Projekte?
Ja. Also ich kann dazu erstmal sagen, dass mein Durchschnittszinssatz von den Projekten, in denen ich so drin bin, um die 27, 28% liegt. Also ich habe tatsächlich auch oftmals Projekte drin, die nochmal einen höheren Zinssatz haben als der Durchschnittszinssatz von Cordeste, der vielleicht bei 21% liegt. Also ich bin wirklich gezielt nochmal in die höheren Zinssätze reingegangen. Einfach auch, um sowas mehr ausgleichen zu können, wenn es doch mal teilweise Kapitalverluste geben sollte und so weiter, dass ich da noch mehr Puffer drin hatte. Eine meiner Überzeugungen ist, dass nicht, dass das Risiko und der Zinssatz nicht immer wirklich passgenau korrelieren zueinander bei Crowdestor. Und deshalb sehe ich da durchaus ja, mehr Potenzial bei den höheren Zinssätzen. Ja, was denke ich, was bei mir rauskommt? Ich habe einige Projekte mit einer Success Fee drin, weißt du? Und das ist einmal das Handyspiel vor allem und das ist vor allem auch dieser Film. Wenn der jetzt 50%, 60, 80, 100% ergibt, dann kann es richtig, richtig gut aussehen. Dann habe ich hier vielleicht auch irgendwie 50, 40, 50, 60% Gesamtrendite allein, weil die das komplett rausreißen. Mal angenommen, ich würde diese Success Fees würden wir ausklammern, denke ich, dass ich trotzdem aber über 20% landen werde mit meinen Krediten, weil ich, wie gesagt, so nachgekauft habe und sage ich mal, die schlechteren Kredite, wie diesen einen Beispielkredit, den ich vor Corona hatte, dieses Fertilizer, dadurch eben andere, die nicht so Corona betroffen sind, übergewichtet habe, das sozusagen auszugleichen, sodass ich in der Summe tatsächlich glaube, über 20%, vielleicht 21, 22% rauszukommen, ohne Success Fee.
Okay. Ich würde gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen. Das ist für mich persönlich immer sehr wichtig. Das ist das Thema Interessenskonflikte. Das ist ein Thema, was es auch bei Crowdestor zu genügend gibt. Wir haben den CEO Janis Timmer, auch mehr oder weniger auch das Gesicht der Plattform, glaube ich, kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Er ist häufig sehr stark involviert bei gewissen Projekten, beziehungsweise sind häufig auch Geschäftspartner, Verwandte teilweise auch, die Kreditnehmer auf Crowdestor sind. Ich glaube, zum Beispiel ist eine Transportunternehmen, was zu 60% seinem Vater gehört, die, glaube ich, auch einen Kredit im Millionenbetrag ausgestellt bekommen haben. Nach meinem Kenntnisstand ist es soweit gut gelaufen, also der Kredit wurde zurückgezahlt. Nichtsdestotrotz bin ich da immer vorsichtig und finde sowas eher als, ist für mich auf jeden Fall ein negativer Aspekt, den ich immer sehe. So, ich habe mit Janis selbst auch schon, das ist auch schon über ein Jahr her, mal das eine Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe, geskypt. Und ich wollte fragen, wie geht man konkret bei der Kreditnehmerauswahl vor? Und da ist für mich auch so ein bisschen zum Vorschein gekommen, dass er, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert darauf legt, dass er die Leute kennt, mit denen er Geschäfte macht, von denen er Kredite anbietet. Und ja, aber dass da irgendwie so eine Grenze irgendwie so ein bisschen verschwimmt und man nicht ganz genau weiß, inwieweit es dort auch Interessenskonflikte gibt. Teilweise offensichtlich, teilweise vielleicht auch nicht ganz so offensichtlich. Wie bewertest du dieses Thema und was ist so deine Einschätzung dazu?
Ja, meine Einschätzung dazu ist relativ klar. Ich hinterfrage halt die Absichten dahinter. Also gibt es eher negative Absichten den Investoren gegenüber, also dass man versucht, irgendwo jetzt hier an schnelles Geld zu bekommen und da die Risiken einfach mal rüberschiebt zu den Investoren oder gar gleich betrügerische Absichten dabei hat, das dann irgendwo versickern zu lassen und dann einfach auch defaulten lassen? Oder gibt es eben eher die Absicht, dass man sagt, okay, ich kenne den ja schon jahrelang oder der ist sogar verwandt mit mir oder ich bin das selber und ich weiß, das ist ja, das ist ein sehr gutes Projekt, das wäre jetzt eine sehr gute Sache. Und ich habe die Absicht, dass der Investor auf jeden Fall die Rendite erzielt und dass das eigentlich dadurch sicherer ist, dadurch, dass ich dieses Vertrauensverhältnis einfach habe zum Kreditnehmer. Und er ist auch mir gegenüber verpflichtet und ich habe damit also nur positive Absichten im Prinzip. Und da muss ich sagen, dass ich, so wie ich Janis Timmer halt auch kenne, er ist ja auch Jurist, er ist also Anwalt gewesen und er hat durchaus einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und seine Reputation ist ihm extrem wichtig. Also in der Stadt kennt man ihn, wenn er durch die Straße geht, so weiter, der grüßt ganz viele Leute. Der ist auch innerhalb, wie gesagt, der vieler Großunternehmer in Riga bekannt wie ein bunter Hund. Und von daher ist ihm seine Reputation extrem wichtig. Und deshalb sage ich, Janis Timmer, so wie ich ihn kenne, würde ich mein Geld anvertrauen. Und wenn der das seinem Vater irgendwie zur Verfügung stellt oder seinem Geschäftspartner XY, dann ist das für mich okay. Und dann ist das für mich sogar eher positiver, als wenn es einem Unbekannten gibt. Und ich weiß, Cordesto ist da noch nicht so erfahren in der Rückholung und dann kann es da wirklich zu Verzögerungen geben und die werden hingehalten, dann lieber da, wo er näher dran ist und dann dadurch auch schneller agieren kann. Und bisher war das auch positiv, wie du selber schon sagst, das eine Projekt zum Beispiel, aber auch andere Projekte mit Geschäftspartnern, so LV Grocery Store fällt mir gerade ein oder ein anderer, die wurden zuverlässiger zurückbezahlt und zum Teil auch schon komplett zurückbezahlt. Also das ist auffällig gewesen, dass das auch, dass diese Projekte auch sehr gut funktioniert haben. Darum bin ich tatsächlich auch eher in solche Projekte, wo Cordesto direkt oder indirekt involviert ist, ja, mehr fokussiert.
Ja, ich kann mich erinnern, aus dieser Konversation, die wir damals hatten, hat er, glaube ich, auch so ein bisschen abgeleitet, dass das auch der Grund ist, warum es auch bevorzugt lettische Unternehmen sind, die als Kreditnehmer auf Cordesto auftreten, beziehungsweise Unternehmen aus dem Baltikum. Jetzt hatten wir es schon mal, dieses Fertilizer-Projekt angesprochen. Jetzt würde mich deine Einschätzung dazu mal interessieren. Nach meiner Wahrnehmung von außen scheint es jetzt so ein kleiner Schuss vor dem Bug gewesen zu sein. Um vielleicht die Leute erstmal abzuholen, nach meinem Verständnis, wir haben hier einen Kredit, wo es um Dünger für Baumwollplantagen in Afrika geht. Ein Kredit 1,9 Millionen Euro schwer, wurde auch nur teilfinanziert durch Cordesto. Also ich glaube, der Gesamtbetrag ist sogar noch höher gewesen. 21% versprochene Rendite und 1,6 Millionen Euro sind davon jetzt ausstehend und fraglich, ob die an Investoren zurückgezahlt werden. Du selbst bist ja auch, glaube ich, mehr als genug in diesem Projekt auch vertreten. Was ist da aus deiner Sicht schiefgelaufen? Warum ist diese Situation jetzt so, wie sie ist? Hat Cordesto hier vielleicht nachlässig, blauäugig bei der Kreditauswahl agiert? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, meine Einschätzung ist so, dass Cordesto auf jeden Fall auch erfolgreich getäuscht wurde, dass Cordesto vielleicht schon auch noch etwas mehr Kontrolle hätte machen können, wie die Gelder jetzt fließen, wie der Status ist. Sie haben schon sehr viel auch Vertrauensvorschuss denen gegeben, teilweise nachvollziehbar, denn die haben nicht mal alle Gelder abgerufen, die eingesammelt wurden. Also von den 1,6 Millionen wurden, glaube ich, nur 1,3 Millionen tatsächlich abgerufen. Die restlichen 300.000 wurden inzwischen auch schon wieder den Investoren zurückgegeben. Und ich sage mal, die Fee von Cordesto wurde auch den Investoren schon zurückgegeben. Also von meinen ursprünglich 32.000 sind ungefähr 26.000 jetzt noch im Verzug und ausstehend. Und es war tatsächlich ein bisschen komisch gewesen, weil die eigentlich die ganze dreimonatige Zinsfreistellung auch gar nicht ausgenutzt hatten und haben gesagt, unser Deal läuft gut, wir werden das nicht brauchen, wir werden vielleicht 1,5 Monate brauchen, dann habt ihr euer Geld zurück. Also es gab so einige Hinweise, also die Kommunikation war auch sehr, sehr gut, sehr vertrauenswürdig. Und von daher war das die große Überraschung für alle Beteiligten, dass plötzlich irgendwie ein Sinneswandel wohl stattgefunden hat und die plötzlich gesagt haben, nein, wir sehen uns nicht mehr verpflichtet, hier Geld zurückzubezahlen. Wir behalten das jetzt einfach und machen weiter unser Ding. Sind aber auch nicht abgetaucht, sind nicht einfach irgendwie, haben das weiter gesucht, haben sich versteckt, nichts. Die haben weiter offen ihre Fertilizer-Deals gemacht und als wäre nichts gewesen, haben wohl gedacht, die kommen damit durch. Es ist noch ein gewisses Fragezeichen, also wie es dazu kam. Nichtsdestotrotz, die Gerichtsverhandlungen sind so, oder ich sag mal, die juristischen Prozesse sind in Gange gegangen. Es gab also letztlich auch kriminaltechnische sozusagen Ermittlungen, weil auch eben Dokumente gefälscht wurden, eben dafür, nachweislich. Und das hat wohl auch so jetzt zu einem Erfolg geführt, dass man munkelt, sage ich mal, dass es jetzt auch wieder Kontakte gab und dass es womöglich Bewegung gibt in dem Fall. Mhm. Ich persönlich war einer von denen, der seine Anteile hier nicht auf dem Sekundärmarkt verscherbelt hat mit 80%, 70%, 60% Rabatten. Das haben viele gemacht. Ich habe gesagt, nein. Ich habe auch da jetzt mal Vertrauen in die Sache und sitze das jetzt mal aus. Und das könnte sich jetzt tatsächlich lohnen, dass die jetzt tatsächlich so viel Druck haben, dass sie nicht in den Knast wollen, dass sie sagen, okay, wir zahlen das jetzt zurück mit Zins und Zinseszins. Dann wird es eine richtig gute Summe am Ende werden. Das entscheidet sich jetzt einfach in der nächsten Zeit. Da bin ich selber jetzt gespannt. Aber das ist so, bei Credesto ist auch immer ein bisschen Action, ist immer ein bisschen Drama dabei. Das passiert einfach auch innerhalb der Investoren-Community. Die ist da sehr gespalten und von daher, das gehört dazu. Es ist ein bisschen Entertainment, aber ja, mal schauen. Bisher ist jetzt noch nichts sicher verloren gegangen, aber es ist immer mit Verzug. Den muss man aushalten können.
Aber so wie ich es jetzt von deiner Einschätzung höre, glaubst du, dass es durchaus auch die notwendigen Sicherheiten gibt, um an dieses Geld für die Investoren nochmal ranzukommen und dass es nicht in der Zwischenzeit über irgendwelche anderen Unternehmen dann versickert?
Ja, also so wie ich das verstanden habe und was ich auch selber recherchiert habe dann, inwieweit halt Vermögenswerte da sind dieser Firmen, wie weit Anlagen da sind, und das sind Anlagen da, ne? In Liepaja, glaube ich, oder in dem Hafen, wo die ihre Umschläge machen, das sind da irgendwelche Lagergebäude und so weiter in den Besitz der Firma. Das heißt, es gibt Dinge und auch Konten, die können eingefroren werden, die sind wahrscheinlich auch schon eingefroren worden nach den kriminaltechnischen Ermittlungen, und deshalb ist der Druck auch da, sie können selber ihre Geschäfte nicht mehr machen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber wie gedacht haben, dass sie kommen damit durch, aber da gibt es auch auf dem Wege gäbe es sicherlich Möglichkeiten, einiges an dem Geld zurückzuholen. Ja. Okay. Nach meinem Kenntnisstand.
Sehr, sehr spannend. Ja, es ist von außen betrachtet, wenn ich das versuche, relativ wertneutral zu beobachten oder so zu werten, dann ist es für mich, klingt es schon sehr viel nach Krimi und wahrscheinlich auch, dass Investoren bei Credesto ein etwas abenteuerlustigeres Gemüt mitbringen müssen, um diese Reise wirklich mitzumachen. Also ich glaube, wer da wirklich erzkonservativ unterwegs sein möchte und Absicherung sucht, der ist da vielleicht, passt dann nicht vom Anlegerprofil so ganz zu Credesto.
Ganz genau. Also Anlegerprofil würde ich sagen, du musst risikofreudig sein, du musst eine Engelsgeduld mitbringen, du musst ein gewisses Grundvertrauen auch mitbringen, denn du wirst eben nicht immer sofort informiert über alles, und wenn da Verzug ist, bekommst du nicht sofort deine Nachrichten. Das heißt, du musst erstmal eine gewisse Zeit auch ausharren können und nicht jeden Tag da reinschauen und wo gibt es da was, wo Informationen dann sauer sein. Das ist dann ganz, ganz schwierig. Also die Kommunikation verbessert sich aktuell. Die machen da sehr, sehr viel, versuchen da viel nachzuholen, aber gerade vor einem halben Jahr und davor, gab es da sehr viel Unzufriedenheit in den Bestandsinvestoren. Viele sind, denke ich, auch gegangen, weil sie mit der Informationspolitik nicht so einverstanden waren und einfach nicht dieses Vertrauen, das ich jetzt zum Beispiel habe, durch meine persönlichen Erfahrungen einfach auch in Riga so habe, dann einfach nicht hatten und auch nicht sich selbst so aneignen wollen. Gesagt hat, das ist auch nicht meine Aufgabe, da muss Crowdestor einfach mehr bringen, wenn sie uns halten wollen. Und Crowdestor hat das aber auch, das ist vielleicht auch eine Schwäche der Plattform oder vielleicht auch bei Yannis, der ist da auch nicht so bei den Bedürfnissen der Investoren, dass er da diese Informationsfluss so befriedet auf diesem Weg, zumindest der Vergangenheit nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass Crowdestor das jetzt, oder ist auf einem Weg zumindest, ist sich dessen bewusst und ist auf einem guten Weg, würde ich sagen.
Da sprichst du einen sehr, sehr guten nächsten Punkt an, nämlich die Kommunikationspolitik, die ich gerne mal so ein bisschen in Verbindung auch mit der Transparenz des Unternehmens gleichsetzen möchte. Wir haben ja auf der einen Seite, das sehe ich zumindest als jemand, der den Newsletter auch regelmäßig empfängt, durchaus eine Kommunikationspolitik, die sich stark gewandelt hat bei Crowdestor, wo man versucht zumindest über diverse Kanäle, aber da nehme ich es meistens auch wahr über den Newsletter, sehr, sehr offen und transparent über Geschäftsentwicklungen berichtet, was es Neues gibt. Auf der anderen Seite sehe ich Transparenz im Hinblick auf Geschäftsberichte, da einfach mal wirklich was Solides und einen wirtschaftsgeprüften Geschäftsbericht abzuliefern. Da sträubt sich das Unternehmen. Ja, man hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen als Kompromisslösung so eine Art, nennen wir es mal Summary, so eine Art Zusammenfassung vom Jahr 2019 hochgeladen. Ich persönlich, ich habe es in meinem Rating auch für die Peer-to-Peer-Plattform für dieses Jahr eher ein bisschen belächelt. Ja, für mich persönlich ist es einfach nicht ausreichend. Also ich glaube, dass diese Reporting-Qualität doch einen deutlich anderen Standard haben könnte und eigentlich auch sollte, wenn Crowdestor wirklich diese Erwartungen auch erfüllen möchte, die sie, glaube ich, auch selbst an sich haben. Wie siehst du insgesamt so den Einblick, was Transparenz bei Crowdestor angeht? Was wird da kommuniziert vielleicht? Und da kannst du dann auch gerne nochmal die Brücke dazu schlagen. Hast du mir auch im Vorfeld erzählt, es gibt, oder du bist auch sehr gut vernetzt mit den Groß- oder mit anderen Großinvestoren von Crowdestor. Ich glaube, mehr als 10 andere Personen, die auch jeweils mehr als 100.000 Euro investiert haben bei Crowdestor. Gibt es da vielleicht dann nochmal eine andere Informationspolitik auch für Leute wie dich? Hast du da noch vielleicht nochmal andere Einblicke als der normale Privatanleger bei Crowdestor? Vielleicht dein Statement so kurz zum Thema Kommunikation, Transparenz und Einblicke bei dem Unternehmen.
Ja, also Transparenz ist ein Dauerthema bei Crowdestor. Wie gesagt, war am Anfang alles noch viel, viel weniger da. Da war die Plattform wirklich sehr rudimentär. Und man hat auch eben ja gesehen, dass es jetzt nicht die höchste Priorität ist, auch von den Angestellten und auch von Yannis, jedes Detail direkt zu kommunizieren. Was aber Investoren aber eigentlich brauchen, eben gerade wenn sie ja Sorgen haben, wie der Status ist. Das hat sich dann mit neuem Personal, vor allem der neue aktuelle COO, Anatolis Putner, der hat ein besseres Gefühl dafür. Der kommt auch aus dem Investmentbanking-Bereich. Das heißt, der hat da auch nochmal irgendwo eine Kompetenz mit reingebracht bei Crowdestor, auch bezüglich auf Rückgewinnung, aber eben auch auf Kommunikation und hat die Plattform Stück für Stück weiterentwickelt. Also er hat den Sekundärmarkt aufgesetzt, er hat das neue Design der Plattform, er hat so diese ganzen Update-Sektionen eingebaut, das hat alles quasi er gemacht und ist dadurch auch schnell befördert worden vom Product Owner zum COO. Also es wird auch so wertgeschätzt dort, dass jemand das übernimmt. Und er war in einem sehr, sehr proaktiven Austausch mit Investoren, hat immer Feedback erfragt und reingeholt und hat das auch umgesetzt, sehr schnell umgesetzt. Sonst war bei Crowdestor die Dinge immer sehr ineffizient und langsam und er war einer, der das wirklich sehr vorangebracht hat und effizient gemacht hat. Und dadurch hat sich's beruhigt. Im Moment ist der Stand, dass wirklich jedes verspätete Projekt spätestens 30 Tage nach dem letzten Update gibt's ein neues Update. Das ist jetzt die Informationspolitik. Und das sollte, denke ich, helfen. Jetzt ist wirklich Crowdestor eine der Plattformen, die da versuchen, am meisten sogar zu tun in Sachen Updates. Und ja, das wird sich jetzt zeigen. Hat sich in den letzten Monaten aber, wie gesagt, erst so entwickelt. Und ob das so beibehalten wird und ob das so wirklich funktioniert, wird sich auch zeigen. Und das zu dem Punkt Transparenz. Also war ein Dauerthema. Sie arbeiten jetzt dran, gerade in Form von dem neuen COO. Und Informationen ganz allgemein. Ja, wie schon gesagt, die habe ich mir proaktiv vor allem rangeholt, indem ich da persönlich vor Ort war, persönlichen Kontakt zu Borrowern auch einzeln aufgebaut habe, indem ich mir über diverse Telegram-Gruppen mich mit anderen Investoren, vor allem welchen, die auch positive Einstellungen hatten, ausgetauscht habe und auch gemerkt haben, okay, das sind auch überraschend viele davon sind auch selber Großinvestoren. Aha, sind also die Großinvestoren etwas gelassener und positiver und die sind eher so die 50-Euro-Investoren. Die sich dann gleich aufregen, sehr viel schreiben. Und so haben sich dann Interessen, der eine hat den nächsten gekannt und dann hat man irgendwann mal so seine eigene Telegram-Gruppe gebaut. Und dann hat man sich abgesprochen, welche Projekte findet ihr, was habt ihr für Informationen. Der eine ist ein Immobilienexperte, der selbst auch im Baltikum viele Immobilien hat und der kann da dann seine Beiträge leisten, kann sagen, das Projekt finde ich gut, das finde ich nicht gut. Oder die nächste, wie gesagt, kennt sich im Holzbereich aus und sagt da, das finde ich gut oder das Projekt, das Unternehmen kenne ich schon und da habe ich denen die Infos zu bisherigen Schulden und so weiter. Und so tauscht man sich da einfach aus auf eine super, super Ebene. Und ich selber und alle davon profitieren davon, ohne dass man jetzt von Crowdesto direkt irgendwelche Informationen zieht, sondern dass man einfach untereinander Recherchearbeit betreibt, sehr intensiv. Und so kommen dann die Investitionsentscheidungen auch bei mir zustande und bei den anderen sehen die ähnlich aus wie bei mir. Also von daher, das ist kein Zufall.
Sehr interessant. Danke für die Einblicke. Vielleicht noch ein kurzer Nachsatz zu den Geschäftsberichten. Weißt du, warum Crowdestor sich in dieser Beziehung noch immer so ein bisschen ziert? Das ist wirklich dieses Argument, man möchte Wettbewerbern nicht unnötig Einblicke geben, wie das Geschäft funktioniert, wie man sich monetarisiert, wie die finanzielle Performance des Unternehmens ist. Was glaubst du, sind die tatsächlichen Vorbehalte, dass Crowdestor sich da nicht wirklich in die Karten schauen lassen möchte bis jetzt?
Ja, das kann ich jetzt nur vermuten. Ich frage es mich ehrlich gesagt auch, denn man könnte es sich sehr leicht machen. Man könnte einen ja, extern auditierten Geschäftsbericht machen. Gerade hinsichtlich der Crowdfunding-Richtlinien im November muss da eh mehr Regulation reingebracht werden. Muss Crowdesto auch seine eigenen Projekte da weitgehend ausgelagert haben. Das wissen sie alles. Sie wollen sich da zertifizieren lassen. Aber wie gesagt, die Zeit tickt auf jeden Fall. Also hundertprozentig beantworten kann ich es dir nicht. Ob es irgendwie was zu verheimlichen gibt oder ich kann nur sagen, Janis Timmer ist wirklich jemand, der selber sehr viel eigenes Geld reingesteckt hat, der durch seine Immobilie, durch seine Energieprojekte sehr, sehr gutes Einkommen hat und auch Cordestor teilweise wirklich sehr stark unterstützt. Das heißt, sie haben halt auch keine anderen externen Teilhaber oder sonstige Leute oder haben zwar ihre internes Crowdfunding gemacht mit Equity, aber haben ansonsten jetzt keine Seeders oder was weiß ich, was ein Estate Guru oder was Mintos und so weiter macht, dass sie ganz von extern sich noch Gelder eingesammelt haben von irgendwelchen institutionellen Investoren. Das haben die zum Beispiel auch bisher auch gar nicht nötig gehabt. Wie gesagt, das hat Janis so, ich vermute es mal, aus Eigenkapital bisher alles geschultert. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit das, wie das jetzt bilanztechnisch letztlich alles aussieht, mit Fremdkapital, Eigenkapital, diese Equity-Runden, die sie gesammelt haben, ist auch noch nicht klar, wer da was konvertiert oder inwieweit Cordesto da Dinge auch wieder zurückbezahlt. Das hängt auch vom Investorenvertrauen sicherlich dann ab, zum Zeitpunkt der Rückzahlung, wird im April, glaube ich, jetzt auch fällig sein, die erste Runde der Equities. Mal schauen. Ich bin dabei, auch mit Equities. Ich werde konvertieren zu Shares, so 10.000 Euro ungefähr, weil ich denke, es gibt Besserung. Es ist Besserung in Sicht und es ist ein ungeschliffener Diamant für mich. Also ist mein Blick. Sie machen sich selbst unnötig schwer. Sie machen sich selbst unnötig schwer, aber das Potenzial ist einfach da. Ich glaube, jetzt war mein Bild wieder kurz weg. Ich hatte irgendwelche Anrufe. Und ich, wie gesagt, weil ich auch ein bisschen ein Zocker bin. Ich bin ein bisschen ein Zocker. Ich glaube aber, es wird eher jetzt von der Tendenz her positiv weitergehen.
Ja, ich denke mal, wir kommen jetzt auch zu einem Ende des Gesprächs. Ich denke mal, das kann man sicherlich zusammenfassend auch feststellen, dass da schon, man sieht es dir, glaube ich, auch so ein bisschen an, dass da sehr viel Emotionalität auch mittlerweile mit dabei ist, weil man natürlich eben auch sich selber sehr stark informiert. Ich weiß auch, was es bei mir zum Beispiel ausgelöst hat, einfach mal vor Ort zu sein, sich mit den Leuten zu unterhalten. Du gehst dann auch noch so weit, setzt dich mit den einzelnen Kreditnehmern auseinander, schaust dir ein bisschen auf die Finger und versuchst da so ein bisschen die Zusammenhänge zu erkennen. Du hast selbst gesagt, es ist bei weitem kein passives Einkommen mehr. Ja, man ist sehr aktiv hinterher und man baut natürlich so eine emotionale Bindung auch dazu auf. Und was ich gut finde, was ich glaube, was deutlich mehr Identifikation schafft. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ist denn vielleicht nicht auch eine gewisse Portion Wunschdenken da, dass es auch klappen muss und dass man da vielleicht auch so ein bisschen diesen objektiven Blick vielleicht auch so ein bisschen verliert, weil man einfach sehr stark emotional involviert ist und sich vielleicht auch selber das, ich will nicht sagen schön redet, aber sich ein bisschen schön färbt, dass alles gut gehen wird, dass man Geduld braucht und dass man vielleicht so ein bisschen die tatsächlichen Risiken, die dahinter stehen und du bist ja dann teilweise auch noch gehebelt unterwegs, dass man das vielleicht so ein bisschen auch verklärt. Also das möchte ich vielleicht abschließend auch nochmal zur Einordnung so nochmal von meiner Seite erwähnen, dass man da vielleicht auch, jeder ist sowieso seines eigenen Glückes Schmied und soll für sich entscheiden, aber dass man, dass ich zumindest das von außen betrachtet auch so wahrnehmen würde, dass es gut ist, sich dort so aktiv auch zu engagieren, ja, gerade wenn man eben auch so ein hohes Commitment finanziell eingeht, aber man vielleicht auch gewisse Risiken nicht verklären sollte und immer schauen sollte, okay, auf was für eine Reise begebe ich mich jetzt, ja, wie nachhaltig ist es wirklich, sein Geld so vermehren zu wollen, wenn ich es jetzt so richtig ausdrücken kann. Ich weiß nicht, ob ich.
Ja, völlig, völlig richtig. Das ist auch auf jeden Fall so. Klar, der schon viel drin hat, der will das auch gerne weiter bestätigen und der zieht das natürlich auch durch eine gewisse Brille, ne? Auch die Plattform dann, auch sich selbst und seine Investments. Da will man natürlich ja konform sein. Aber wie gesagt, ich sage auch nicht, ich werde wahrscheinlich auch nicht so eine extreme Position dauerhaft halten bei Crawlestore. Ich werde weiterhin schauen, auch wenn ich jetzt starke Rückflüsse haben sollte, erstmal mein Fremdkapital wieder wegbezahlt ist, werde ich das ganz genau weiter anschauen, welche Projekte ich gut finde. Ich werde wahrscheinlich weiter eher im Energiebereich, wenn Janis Timmer irgendwann diese Energy Holding macht, wo er quasi mehrere Kraftwerke, bestehende und künftige, die gebaut werden, drunter fassen will. Und da, das wird so ein Megaprojekt von ihm. Und das wird was mich persönlich dann nochmal sehr interessieren wird, weil er auch dann nochmal eben operativer Cashflow ist, hohe Sicherheiten da sind, trotzdem gute Renditen da sind. Bei anderen Projekten, das wird sich zeigen auch, wie die Rückholung jetzt funktioniert. Wie gesagt, war von mir, ist auch ein Stück weit einfach ein hohes Risiko, ein Experiment. Andere Leute können das jetzt sich auch anschauen. Ich zeige mein Portfolio auch. Ich habe ja auch meinen eigenen Kanal, nenne ich mich P2P Crowd Investor, habe ich auf Englisch im Moment. Werde vielleicht auch kurz in einen deutschen Kanal starten, weil das kannst du ja dann einfach drunter verlinken. Da können die Leute sehen, wie sich mein Portfolio so entwickelt. Es gibt sogar einen Christoph Moors, vielleicht kennen der eine oder andere, der wettet sogar gegen mein Portfolio, weil ich der eine der wenigen bin, der das auch öffentlich zeigt. Wie gesagt, alles klar, 2000 Euro, dass er Verluste macht mit seinem Portfolio bis Mitte 2022. Und zwei von meinen Großinvestoren, Bekannten, haben gesagt, alles klar, wetten wir dagegen. Weil die auch sagen, alles klar, wir wissen doch, wie die Kredite sind und die Wette wird er verlieren. Und ich glaube auch, er wird sie verlieren. Und das werde ich aber auch in meinem Kanal dann teilen, wie die Wette ausgeht.
Darauf hätte ich jetzt noch verwiesen, dass man natürlich dieser Reise, deiner Reise speziell mit Crawlestore weiter folgen kann auf deinem YouTube-Kanal. Ich werde den jetzt hier mal einblenden und auch noch im Outro, dass die Leute dir dann bei Gefallen gerne folgen können und schauen, wie sich deine Reise mit Crowdestor entwickelt. Wird es bei Crowdestor bleiben? Ich habe auf deinem Kanal gesehen, es waren, glaube ich, 4, 5 Videos, die jetzt alle auf Crowdestor fokussiert gewesen sind. Wirst du da vielleicht noch ein bisschen was anderes machen oder wird es thematisch wirklich bei Crowdestor bleiben?
Ja, also in diesem englischen Kanal vermute ich mal, dass ich schon bei Crowdestor bleibe. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich einen deutschen Kanal machen, wo ich vielleicht wirklich für eine Zielgruppe, die auch zu mir passt, wirklich so höhere Risikoorientierung auch hat, dafür auch deutsche Videos. Und die würde ich dann allgemeiner auch halten. Denn wie gesagt, ich habe ja auch Erfahrung in anderen Finanzbereichen. Ich habe jetzt gestern auch eine Prüfung gemacht zum Finanzanlagenberater, IHK zertifiziert, also dass ich da auch nochmal mehr Kompetenz und Wissen mit einbringen kann. Von daher denke ich, kann da der eine oder andere auch noch was lernen. Als Psychologe versuche ich vielleicht auch ein paar thematische Videos zu bringen, so Finanzpsychologie, Marktpsychologie und so weiter. Da gibt es ja auch verschiedene Effekte. Versuche ich einfach ein bisschen zu kombinieren, wer da Interesse hat und sagt, okay, das ist interessant, was er erzählt. Der kann da dem folgen. Wenn ich den bereit habe, dann sage ich dir den auch, wie der Kanal heißen wird. Dann können die Leute sich da auch schon mal umschauen.
Sehr gut. Ja, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, für dieses Gespräch, für diese sehr, sehr spannenden Einblicke. Hat auch mir als Nicht-Investor von Crowdestor gefallen, da einfach mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Ich denke, es gibt noch viele weitere Themen, über die man sich tatsächlich unterhalten könnte. Aber ich glaube, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde voll gemacht. Ich denke mal, das soll dann auch gut sein fürs Erste. Haben wir irgendwas Essentielles vergessen, irgendwas, was du vielleicht abschließend noch mitgeben möchtest, vielleicht auch im Speziellen zu Crowdestor, wo du das Gefühl hast, das haben wir jetzt noch nicht angerissen?
Nein, ein Abschlussfazit würde ich sagen, Crowdestor, wenn ich wirklich eine positive Sache sagen soll, würde ich sagen, ich habe bei Crowdestor wirklich gelernt, ein aktiver Investor zu werden. Vom passiven Auto-Investor, sage ich mal, wie bei vielen Plattformen davor, habe ich wirklich hier gelernt, mich aktiv mit Investments auseinanderzusetzen. Es war eine harte Schule, sage ich mal auch, bei Crowdestor ist nicht für jedermann, aber es hat mich auf jeden Fall schon auch weiterentwickelt, auch wenn ich jetzt am Ende sogar Verluste haben sollte, dann habe ich trotzdem sehr viel, dann war es sehr viel Lehrgeld, sage ich mal zumindest, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und für solche Leute, die wirklich auch aktive Investoren sein wollen, Crowdestor hat immer noch keinen Auto-Investor und das ist nicht ohne Grund. Ich glaube, das wissen die auch, dass das nicht so die Zielgruppe ist. Dafür ist es dann einfach gut. Dafür ist es dann ganz gut. Und das sind die Nebeneffekte, neben dem puren, blanken, neutralen, nüchternen Investment, dass man auch eine persönliche Entwicklung dabei durchläuft und spannende Kontakte auf jeden Fall aufbaut. Darüber bin ich auch sehr, sehr froh und sehr dankbar. Und letztlich haben wir jetzt halt zum Beispiel auch den Kontakt dadurch aufgebaut. Ne? Ist ja einer von vielen bei mir.
Genau, ja, kam sehr, sehr interessant zustande. Darüber haben wir zum Beispiel gar nicht gesprochen, über das Aus von Arthur Gysa, hieß er, glaube ich.
Dem Gesari.
Gesari. Darüber sind wir ins Gespräch gekommen in der Community. Wer gerne übrigens auch mit mir persönlich mal ins Gespräch kommen möchte, ja, gerne in der Facebook-Gruppe von Rethink Peer-to-Peer-Kredite vorbeischauen. Da können wir uns gerne auch immer mal austauschen und uns zu einzelnen Plattformen unterhalten. Und Maximilian ist selbst auch da. Das heißt, wenn ihr Fragen an den jungen Mann habt, dann stellt sie entweder dort oder hier auch unter dem YouTube-Video. Ich denke mal, da ist er sehr gerne bereit, auch dann zu antworten. Max, vielen lieben Dank für deine Zeit nochmal. Hat mich sehr gefreut, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Investments, aber natürlich auch dann mit deinem YouTube-Kanal, auf den ich jetzt nochmal verweisen werde. Und danke allen Zuschauern für das Interesse und für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Danny.
Tschüss.